Also bei mir ist es die Faszination von Schienen. Ich kann mich genau entsinnen, ich hatte eine Großmutter in Haldensleben in der Nähe von Magdeburg und in Haldensleben gab es eine Hafenbahn und ich war vielleicht 5 Jahre alt und wir stolperten beim Gang in den Garten über diese Gleise und mich hat das ungeheuer fasziniert, wo führen diese Gleise hin? Was passiert hier? Was ist hinter der nächsten Kurve dort? Wo geht das hin? Und ich wäre am liebsten sofort auf den Gleisen weitergelaufen und hätte das erkundet, aber da hat natürlich meine Großmutter gesagt, halt, das ist verboten. Und das hat vielleicht sogar den Reiz noch mehr erhöht. Also das war ganz früh schon da, Schienen, Gleise, auch über die Eisenbahn hinaus, Straßenbahnen. Also Schienen sind immer die Faszination. Alles, was auf Schienen rollt. Komischerweise haben mich Autos nie interessiert, was ja bei den meisten Jungs das allererste ist, Autos, Motorräder. Das hat mich nicht so richtig fasziniert, aber Schienen waren der Kern der ganzen Geschichte.
Haben Sie dann sich auch angeguckt, wo führen diese Schienen lang? Auf Plänen, auf Karten oder so etwas?
Genau. Es ist auch eine ganz große Liebe zur Geografie gleich da gewesen. Vielleicht lag es auch daran, dass mein Vater Ingenieur war beim Talsperrenbau und dass der oft am Wochenende sich auch Pläne mit nach Hause genommen hat, wo er vom Thüringer Wald geschaut hat, wo ist ein Tal, wo fließt ein Bach, wo kann ich vielleicht eine kleine Talsperre bauen, dass Bewässerungswasser da ist, Trinkwasser. Er hat die Ora-Talsperre zum Beispiel konzipiert. Und da war eine Faszination. Nation an Landkarten da, die lagen einfach da und dann waren da noch die sauberen Zeichnungen meines Vaters. Das hat mich ungeheuer fasziniert. So spitze Bleistifte und er hat keinen Bleistiftspitzer genommen, sondern noch das Taschenmesser so richtig. Und mich haben aber komischerweise gleich diese Gleise interessiert, auf den Messtischblättern. Da war ja jedes kleine Anschlussgleis, alles war da genau eingezeichnet. Und da habe ich eine Faszination für gehabt, von Anfang an.
Und wie hat sich das von den Schienen dann weiterentwickelt?
Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, wie ungeheuer anziehend eine Dampflokomotive ist. Also Geräuschkulisse, diese lauten Pfiffe, das Klappern, das Scheppern, der Geruch so nach Schwefel und nach altem Öl. Und wie gesagt, das hat mich ungeheuer fasziniert. Und ich wollte da immer irgendwie in der Nähe sein. Und wir sind dann auch 1960 in die Stolzestraße gezogen in Erfurt. Und da war ich dann 7 Jahre alt, kam auch in die Schule. Und dort war das Anschlussgleis der Optima Büromaschinenwerk. Und die kriegten, also zweimal am Tag kam da eine richtige uralte preußische Dampflok. Das wusste ich damals noch nicht. Habe ich dann im Nachhinein alles rausgekriegt. Und die brachte dort Kohlenwagen für das Heizwerk, wo jetzt die Zentralheize drin ist als Kulturstätte. Die haben damals, als ich Kind war, noch richtig Kohlen gekriegt. Und da bin ich, sobald ich das hörte, dass die rangierten fahren, bin ich sofort mit dem Roller oder gerannt und wollte neben dieser Lok stehen. Das war Faszination pur.
Kam dann auch irgendwann der Wille und Wunsch, mal auf einer Lok mitfahren zu können, vielleicht gar Lokführer zu werden?
Ich weiß gar nicht mehr genau, in Suhl, da wohnte die andere Großmutter, väterlicherseits. Da fuhren damals noch die preußischen T16-1, 94er, und zwar auf der Steilstrecke hinauf zum Friedberg. Und da war ich vielleicht 12 oder 13 und stand, wie so oft, ganz fasziniert am Bahnsteig neben der Lok. Und da hat irgendein Lokführer von sich aus gesagt: Hast du Lust, mal hier hochzukommen? Und dann war ich natürlich völlig platt, weil das hatte ich gar nicht erwartet. Und dann bin ich da hoch in den Führerstand und dann war das so warm, 50 Grad da drin und das hat mich so fasziniert. Und irgendwie hat er auch gesagt, wir setzen jetzt hier die Wagen um und so, da kannst du ruhig mitfahren. Da war ich glücklich, absolut glücklich. Eigenartigerweise habe ich aber nie wirklich den Plan gehabt, Lokführer zu werden. Ich habe im Nachhinein oft überlegt, warum ich das nicht wollte, aber das ist komischerweise nicht der Fall gewesen. Vielleicht war auch mein Vater, der gesagt hat, Lokführer, da musst du Sonnabend und Sonntag, musst du früh um 3 raus und das ist harte Arbeit und dann tut dir der Rücken weh. Und vielleicht hat es auch mitgewirkt, aber ich bin mir im Nachhinein nicht ganz sicher.
Aber Ihre Leidenschaft für die Eisenbahn ist erhalten geblieben. Sie haben die auch praktiziert. Dann irgendwann haben Sie angefangen, Fotos von Eisenbahnen, ja, von Strecken, von Lokomotiven und Wagen zu machen.
Mein Vater hatte mehrere schöne, gute Fotoapparate. Kleinbild, eine Vogtländer, die konnte man aufklappen, das war Rollfilm. Jedenfalls war auch eine Schachtsucherkamera dabei mit zwei solchen Objektiven, aber die war viel zu auffällig, denn das Fotografieren war in den 60er, Anfang 70ern noch streng verboten. Also nahm ich diese Klappkamera mit, die passte in die Jackentasche, war völlig unauffällig. Und dann bin ich auf den Erfurter Hauptbahnhof und habe dort die ersten heimlichen Fotos so an den Außenbahnsteigen, wo nicht so viel Personal war und wo die Stellwerke einen nicht gesehen haben, gemacht. Und das war ein bisschen auch wie Indianerspiel. Wenn so Heimlichkeit dazu kommt, macht ja eine Sache doppelt so viel Spaß. Und ich kam mir auch eine ganze Zeit lang ein bisschen wie ein Irrer vor, dass ich mich für Loks interessierte, weil ich kannte niemand anders, dem es ähnlich ging. Und ich dachte, vielleicht bin ich reif für die Klapsmühle irgendwie. Das ist eine Freundin hatte ich natürlich auch noch nicht. Da waren wir früher ja alle viel langsamer als heute. Aber dann habe ich irgendwann mitbekommen, dass es eine Sonderfahrt gibt mit einer Dampflok in den Thüringer Wald. Und da bin ich hin, habe mich angemeldet. Und da waren 400 Leute in dem Zug, die alle dieselbe Macke hatten wie ich. Und da wusste ich, ich bin wahrscheinlich doch nicht verrückt. Das machen noch viele andere. Mit 18 musste ich erstmal zur Nationalen Volksarmee nach Oranienburg. Und da habe ich gedacht, jetzt ist mein Leben zu Ende. Wenn du hier wieder rauskommst nach anderthalb Jahren, dann gibt es gar keine Dampfloks mehr. Dann kannst du das eh an den Nagel hängen. Aber so schnell ging das alles nicht. Es gab danach immer noch Dampfloks und in der DDR gab es die viel, viel länger als in allen anderen europäischen Ländern, weil eben das Land auch in gewisser Weise so rückständig war, was die Wirtschaft betrifft. Die mussten ihre Lokomotiven noch so lange fahren lassen. Das heißt, ich hatte immer zu tun und hatte aber als Abiturient dann den Traum, Architektur zu studieren in Weimar, aber da wurde ich natürlich abgelehnt. Die DDR brauchte im Jahr höchstens 5 oder 6 Architekten und da war keine Chance. Und da habe ich das Studium überhaupt gecancelt und bin ans Nationaltheater Weimar gegangen und habe dort als Kulissenschieber ein bisschen Geld verdient und kriegte dort ein kleines Dachkämmerchen. Ich wollte von zu Hause weg, auch so mich emanzipieren. Ich war dann 20 und dachte, du kannst nicht mehr bei Mama und Papa wohnen, so, das geht nicht mehr. Und da habe ich halt ein bisschen Geld verdient, habe dort mein Zimmerchen gehabt und habe so diese Welt der Kunst, die hat mich fasziniert. Also das war toll, die Schauspieler, Faust-Inszenierung. Damals wurde das Theater gerade neu eröffnet, 76 nach einem riesen Umbau. Und da saß Erich Honecker in der ersten Reihe und wir spielten Faust und ich war dabei. Also das war grandios, toll. Und nebenbei immer noch Eisenbahn.
Nebenbei immer Eisenbahn. In erster Linie fotografierenderweise.
Fotografierenderweise. Wandern viel. Man ist ja da viel an frischer Luft. Man sucht sich ein schönes Motiv, eine Brücke. Überlegt, wann steht die Sonne richtig. Man muss also wirklich wieder Geografie sich auskennen, Landkarten haben. Gucken, wo die Strecken lang führen. Und dann so ein bisschen wissen, was fährt da. Kommt da heute noch eine Dampflok? Oder ist das hier, stehst du hier auf verlorenem Posten? Und das hat dann immer parallel funktioniert. Und dann hatte ich in Weimar auf einmal Lust, da habe ich mir überlegt, du kannst nicht dein ganzes Leben lang Kulissenschieber sein, das geht auch immer bis abends um 11, 11:30. Bewirb dich doch zum Studium für Lehrer in Dresden, auch für Kunst und für Deutsch. Und da ging das dann los mit der Ausbildung in Dresden. Ja, und da bin ich dann Lehrer gewesen.
Wie viele Jahre sind Sie Lehrer gewesen?
Ich war dann 4 Jahre lang Lehrer und zwar in Suhl, weil der Zufall wollte es, dass ich als ich mit dem Studium fertig war, 1981 starb gerade meine liebe Großmutter dort und da war diese Wohnung leer. Und dann habe ich der Volksbildung gesagt, ich wäre normalerweise als Lediger, hätte ich nie eine Wohnung gekriegt. Und da habe ich gesagt, ich habe eine Wohnung, wenn ihr mir versprecht, dass ich die bekomme, könnt ihr mich nach Suhl vermitteln. Und da wurde ich Lehrer in Suhl und habe es dann 4 Jahre lang gemacht, aber dann war unser Patenbetrieb in Suhl von unserer Schule, von der 12. POS, war die Staatssicherheit. Und da hatte ich so oft auch Ärger und habe den Mund aufgemacht und so. Und habe dann 84 gekündigt. Und da stand ich dann da. Aber es war immer nebenbei noch das Eisenbahnhobby, was kontinuierlich immer weiter lief.
Haben Sie denn auch verfolgt, wie die technischen Entwicklungen waren? Jetzt nicht so sehr in der Schienentechnik, da hat es vielleicht gar nicht so ganz große Innovationen gegeben, aber in der Lokomotivtechnik und in der Wagentechnik?
Das gerade bei den Lokomotiven hat die DDR hat erstaunlich viel, auch aus der Not heraus geboren, in ihre alten Lokomotiven investiert und die nochmal rekonstruiert und erneuert und auf den neuesten Stand gebracht. Das hat die Bundesbahn nicht gemacht. Die hat gleich in moderne Technik investiert, hat die alten Loks so lange fahren lassen, bis sie auseinanderfielen und dann schnell weg. Das konnte die Reichsbahn sich nicht leisten. Und da gab es schon interessante Entwicklungen, neue Kessel, die auch für diese Braunkohle geeignet waren, weil da braucht man ja viel mehr Rostfläche, weil die Steinkohle hat ja mehr Energie und Braunkohle verkrümelt da. Und da hat die DDR wirklich Wegweisendes gemacht. Das war wirklich sehr interessant. Habe ich auch wirklich mit Begeisterung verfolgt. Ja, und dann eben hatte ich mal irgendwann eine Kursbuchkarte. Da habe ich alle Strecken rot nachgemalt, die ich schon bereist oder abgelaufen hatte oder wo ich Fotos gemacht hatte. Und da war wirklich nur noch im Norden, in Brandenburg, gab es noch ein paar Linien, wo ich wirklich noch nicht war. Alle anderen Bahnen hatte ich dann inzwischen kennengelernt.
Die Elektrifizierung der Bahn, das ist etwas, um das Sie sich nicht so richtig gekümmert haben. Ist das die Wahrnehmung zutreffend?
Ja, also alle E-Loks oder alle Diesel-Loks auch waren ja Feinde der Dampfloks. Und da haben wir uns natürlich immer geärgert. Jede neue Diesellok hieß ja praktisch, dass zwei Dampfloks abgestellt werden. Aber irgendwann haben wir dann gesagt, na Herrgott, das ist auch Eisenbahn. Und wenn man da steht und hat ein schönes Motiv und die Dampflok kommt nicht, stattdessen kommt eine russische Diesellok, dann haben wir die natürlich auch fotografiert. Inzwischen sind 30, 40 Jahre vergangen und die Bilder sind wertvoll. Das haben wir damals nicht gedacht. Aber so ändern sich die Dinge und auch die Sichtweisen.
Wie groß ist denn Ihr Bildarchiv überhaupt?
Das sind so, ich schätze, 40.000 Fotos. Also, wobei da die Hälfte ungefähr von mir selbst ist. Und bei dieser vorhin erwähnten Sonderfahrt, wo ich so viele Leute kennengelernt habe, haben wir natürlich auch Freundschaften geschlossen und uns dann ausgetauscht mit Bildern. Also uns gegenseitig Fotos zugeschickt. Dadurch habe ich eben auch etwa 20.000 Fotos von ganz anderen Leuten. Später dann auch aus dem Ausland, Engländer, Franzosen und Tschechen und aus der halben Welt.
Sie sind dann, nachdem die Vereinigung gekommen war, sind Sie, so habe ich es jedenfalls in Ihrer Vita gelesen, sind Sie irgendwann in die Herausgebereigenschaft einer Zeitschrift hier reingerutscht?
Ich habe nach der Wende in Suhl, ging alles drunter und drüber, ich hatte mich dort auch so ein bisschen durchgeschlagen. Ich habe bei der Kirche gearbeitet, 3 Jahre als Hausmeister. Ich habe dann Kunstkritiken unter falschem Namen geschrieben, weil ja meine Kaderakte noch bei der Volksbildung war. Und da ist eine Galerie auf mich aufmerksam geworden in Suhl. Und die haben gesagt, Mensch, wir haben eine Halbtagsstelle für dich. Hast du nicht Lust, das zu machen? So. Und da war ich in diesen Künstlerkreisen drin. Und nach der Wende dann bin ich noch mal zum Fernsehen gerutscht, habe ein halbes Jahr beim Fernsehen gearbeitet. Und dann wurde aber diese Stelle in Suhl geschlossen. Das war so eine Außenstelle der aktuellen Kamera von früher. Und ich las in einer Eisenbahnzeitschrift, dass in München ein Verlag einen Redakteur sucht. Und da habe ich mich dort beworben und bin auch eingeladen worden zum Gespräch und die haben dann gesagt, wissen Sie, warum wir Sie eingeladen haben? Weil Sie unter 17 Bewerbern der Einzige war, der sich handschriftlich beworben hat. Alle anderen hatten natürlich Maschinen geschrieben und so. Und da habe ich diesen Posten da gekriegt, erstmal als Redakteur in München. Das war 1994, ging das los. Und ja, das war der Beginn dieser Arbeit beim Lokmagazin. Ja, älteste deutsche Eisenbahnzeitschrift, gegründet 1962. Und das war schon, da war ich sehr stolz, dass ich das jetzt auf einmal managen konnte und machen konnte. Und das hat auch Riesenfreude gemacht. Und ich werde jetzt im Herbst, werde ich das an den Nagel hängen. Jetzt will ich auch mal was anderes machen.
Diese Zeitschrift, welchen Leserkreis hat die?
Das ist also eine Zeitschrift, die im Format etwas kleiner ist als die meisten anderen Eisenbahnzeitschriften. Und wir haben kein Modellbahnteil. Die meisten Fanzeitschriften haben ja vorne so einen aktuellen Teil, dann kommt so ein bisschen Historie und dann kommt die zweite Hälfte des Heftes Modellbau. Und das haben wir eisern nicht. Also wir wenden uns nur an die Leute, die nicht zu Hause mit einer kleinen Eisenbahn spielen, sondern die wirklich nur an diesem sogenannten Vorbild, an der großen Eisenbahn interessiert sind. Ja, und ich hab mal zusammengerechnet, ich habe in den über 30 Jahren jetzt 17.000 Seiten gemacht für dieses Magazin. Also ich habe es nur handwerklich betreut und so weiter. Aber das ist schon...
Welche Auflage hat diese Zeitschrift?
Also als ich noch auch jeden Monat nach München gefahren bin, da hatten wir 15.000 Hefte im Monat. Da gab es dann so vor 10 Jahren so einen richtigen dollen Einbruch, wo wir überlegt haben, ob wir das Heft nicht überhaupt einstellen müssen, weil auf einmal das Internet so stark wurde. Aber dieser erst freie Fall auf runter auf 8.000 Exemplare, 9.000 Exemplare, der blieb auf einmal, wurde aufgefangen. Und da haben wir gemerkt, wir haben so ein Stammpublikum, die wollen nämlich das Heft wirklich besitzen und zu Hause neben die schon vorhandenen Stellen in der Schrankwand. Und das ist sogar wieder ein bisschen hochgegangen. Ich glaube, im Moment sind wir wieder über 10.000 drüber. Aber ich könnte es jetzt nicht beschwören.
Ganz andere Frage. Wir haben vorhin ganz kurz über Modelleisenbahnen gesprochen. Sie haben, wenn ich es richtig verstanden habe, nie eine Modelleisenbahn gehabt.
Das stimmt. Ich hatte ein oder andere Einzelmodelle, die ich mal irgendwie mir auf den Schrank gestellt habe, weil mir die Lok so sehr gefiel. Aber ich habe nie Modellbahn gehabt. Ich hatte keine Lust, zu Hause im geschlossenen Raum zu basteln. Ich musste immer raus und mich bewegen aufs Fahrrad und Kamera im Rucksack und so. Das ist so meine Welt gewesen. Ja.
Tja, kann man gut verstehen. Draußen ist es schöner als drin. Es gibt aber ausgesprochene Drinnen-Typen auch.
Ja, ja.
Die Modelleisenbahner sind das vielleicht, ich weiß es nicht.
Ja, ja.
Konnten Sie Ihre Leidenschaft an Kinder, Enkel weitervermitteln?
Leider nicht.
Schade.
Also meine Kinder, die finden das alle gut, dass ich das mache, aber es ist keiner da, der sagt, ich übernehme das mal.
Und was passiert denn dann mit diesen 40.000 Bildern?
Also ich habe letztes Jahr, habe ich mir mal ernsthaft überlegt, pass auf, du, so ganz so lange wirst du nicht mehr leben, jedenfalls hast du die längste Zeit hinter dir. Es gibt keine Erben, die sich darüber freuen, wenn sie die Bilder kriegen. Jetzt musst du dir mal was überlegen. Und da habe ich probiert, die bei eBay reinzustellen. Mal einfach 2 Dampfloks, 2 E-Loks, 2 Lastwagen, 2 Straßenbahnen und eine Woche gewartet. Zuerst null Interesse, dann auf einmal ging das los. Klicks und dann habe ich von den 10 Bildern, die ich reingestellt hatte, 8 verkauft, teilweise 5, 6 Euro. Und da habe ich gesagt, das machst du jetzt systematisch. Ehe das irgendwann in den Müllcontainer geschmissen wird oder in den Papiercontainer oder verstaubt und ich verliere die Übersicht, da verkaufst du jetzt systematisch dein ganzes Archiv. Ich habe ja meine eigenen Bilder, da habe ich ja die negative, die bleiben ja unberührt. Zum Teil sind die auch gescannt. Das Erfurter Stadtarchiv hat ja Scans von Erfurt gekriegt. Und aber alles, was in Papier greifbar ist, verkaufe ich jetzt nach und nach. Mal sehen, wie weit ich komme.
Viel Erfolg dabei.
Danke.
Fällt Ihnen noch eine Geschichte ein, die Sie als besonders amüsant in Erinnerung behalten haben? Mit der Bahn?
Ich bin 1979, 1980 in 3 aufeinanderfolgenden Jahren in Rumänien gewesen. Und zwar auch wegen der Eisenbahn, weil ich wusste, dass dort auf bestimmten Strecken noch ganz alte österreichische Lokomotiven fahren aus der K&K-Zeit. Richtige uralte Kästen. Und eine dieser Strecken ging von Orawica nach Anina, 30 Kilometer so in die Berge hinein. Und dort wurde Steinkohle gefördert und in dem Ort Anina sprachen die Leute Deutsch. Das hat mich erstens ungeheuer fasziniert. Das waren alte Österreicher. Und dort war so ein nettes Lokpersonal. Die haben mich sofort gefragt, als die merkten, dass ich da Fotos mache, also, ob ich nicht ein Stück auf der Lok mitfahren möchte. Und da bin ich auf die Lok hochgeklettert und hatte im ersten Wagen mein Gepäck. Und dann sind wir 2, 3 Stationen gefahren und dann bin ich wieder runter und zurück. Und das Gepäck stand immer noch da. weil immer gesagt wurde, in Rumänien wird zu viel geklaut, aber in dem Zug hat mir niemand mein Gepäck geklaut. Und ich bin auf der Lok mitgefahren. Das war so schön. Das war so herrlich. Das werde ich nie vergessen.
Schönen Dank, dass Sie uns an Ihren Erinnerungen haben teilnehmen lassen. Und schönen Dank für die Begeisterung, die ich selber sehr gut verstehen kann.
So. Vielen Dank.